So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Und heute eine spezielle Edition, nämlich Berlin is Calling. Genauer gesagt telefoniere ich gerade via Videocall nach Wuppertal zu einer ganz besonderen Frau, Künstlerin. Sie ist sie wird mich wahrscheinlich gleich unterbrechen, eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Tango-Tänzerin aus Deutschland, mittlerweile in Argentinien und Deutschland beheimatet. Ich eine ganz spannende Persönlichkeit und ich freue mich wahnsinnig, weil ich bin so ein richtig guter Tänzer bin ich nicht, aber ich freue mich sehr, vielleicht kriege ich ja jetzt nach dem Gespräch ein bisschen mehr mit. Hallo, Nicole Nau.
Ja, hallo. Schön, dass wir sprechen können. Und du sagtest, ich werde dich unterbrechen. Ich lebe jetzt inzwischen seit 35, fast 40 Jahren in Buenos Aires in Argentinien.
Wahnsinn. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, weil ich hatte noch nie eine Tänzerin, die ich besprechen oder interviewen durfte. Und ich finde ja deine, wenn ich das so, ich habe ja viel recherchiert, geguckt, was du so alles gemacht hast. Man kann ja fast sagen, du bist, ich habe mal gelesen, du hast ein Grafikdesignstudium absolviert. Das ist richtig.
Das ist richtig, genau. Ich bin geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Düsseldorf und wollte eigentlich Kunst machen, habe dann aber Sorge gehabt, dass ich von der Kunst nicht leben kann, habe Grafik studiert und die Grafik ist so an den Kunden gerichtet, dass ich am Ende doch wieder die Kunst gesucht habe.
Wahnsinn. Das heißt, ich war mal von ganz früh an als Kind. Du bist aufgewachsen in Düsseldorf. Kamst du da schon mit Tanz in Berührung durch deine Eltern?
Also durch meine Eltern nicht, aber durch meine eigene Sehnsucht. Ich habe als Kind schon selber mich immer zur Musik bewegt. Und ich komme aus einer, da falle ich jetzt gleich mit der Tür ins Haus, aus einer nicht ganz glücklichen Familie.
Ja.
Da gibt es ja bestimmt viele Menschen draußen, die uns zuhören. Und die Musik hat mir sehr geholfen, dass ich am Leben bleibe, dass ich mich einfach lebendig fühlen darf und kann. Und so habe ich mich bewegt, habe getanzt, bin dann, als ich Jugendliche war, in Diskotheken gegangen. Als ich dann erwachsen war, habe ich versucht, irgendwie an Tanz zu kommen. Und dann ist mir der Tango ja regelrecht am Fuß hängen geblieben und ich bin nach Argentinien. Das war der große Wechsel in meinem Leben.
Wahnsinn. Jetzt bist du ein bisschen gesprungen, was mich so fasziniert, unter anderem, da gibt es ja einige Sachen, ist aber, dass du, wenn ich so meine Jugend beobachte, dann, ich war dann irgendwann mal bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich an den U-Bahnhöfen versaure, sondern ich sollte was gemeinnützig Gutes machen. Das war auch richtig so. Dann da meinen Bootsführerschein gemacht und meinen Rettungsschwimmschein und so. Aber ich meine, Tango und gerade als Jugendliche ist ja schon irgendwie auch ein, naja, abstrakt ist es nicht, aber es ist schon, als Jugendliche könnte ich mir vorstellen, hattest du vielleicht auch noch andere Ideen. Das heißt, du bist tanzen gegangen, aber wie war das?
Also als ganz kleines Mädchen, da war ich 7, ja. Da habe ich die Platten von meinem Vater ausgepackt und auf den Schallplattenspieler gehört. Das war natürlich strengstens verboten. Ich durfte die überhaupt nicht angucken, nicht anfassen. Aber als meine Mutter, als es ihr nicht gut ging, schlief sie, mein Vater war arbeiten, dann habe ich natürlich heimlich diese Platten genommen, aufgelegt, ich durfte auch nicht raus, es hat sich niemand um uns gekümmert und habe dann abends, nachts alleine zu dieser Musik getanzt, mich bewegt. Das war wie so eine kleine Trance. Und als Jugendliche bin ich dann natürlich erstmal in die Diskotheken und habe solche Sachen gehört. Also alles, was wir so, die Buggy-Disco gab's oder Checkers, den Club in Düsseldorf. Ja. Wo man dann einfach, ich sag mal, wo dieser Bass regelrecht meine Sorgen zerschlagen hat, da hatte ich mit Tango noch gar nichts zu tun. Und dann habe ich hinterher, später, ich wollte auch Balletttänzerin werden als kleines Mädchen, das durfte ich nicht. Vater gesagt hat, Balletttänzerinnen sind so hochnäsig. Dann musste ich reiten gehen, das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Dann hat mich aber ein Pferd Krankenhaus geschlagen und da bin ich nicht mehr reiten gegangen. Und So macht das Schicksal, lenkt einen doch immer wieder auf den richtigen Weg, den man eigentlich ursprünglich mal hätte gehen vielleicht sollen, dürfen, aber vielleicht hat mir auch immer die Reife gefehlt, dass ich diesen wirklichen Weg angehen kann. Ja, dann habe ich probiert mit Jazz, da war ich auch recht gut, dann habe ich auch Ballroom gemacht, da habe ich dann den ersten Pokal gewonnen und hatte ein Zittern im Gesicht vom Lächeln. Ich dachte, das kann es jetzt nicht sein, dass mir das Gesicht so zittert, dass ich wie einen Krampf im Gesicht bekomme. Das ist nicht das Richtige für mich. Dann habe ich Jazzdance gemacht. Beim Ballett bin ich gleich wieder rausgeflogen, weil ich zu alt war, sagte mir der Lehrer in Düsseldorf. Oh. Heute mache ich wieder Ballett und bin gar nicht zu alt. Ich kann das auch echt gut tanzen. Und Flamenco habe ich probiert. Und dann kam dieser Tango über meinen Weg gelaufen. Und das war's.
Wahnsinn. Sag mal, noch eine Frage, wenn du mir die beantworten magst. Das heißt, ich höre so raus, dass dein Elternhaus doch auch sehr, sagen wir mal, strukturiert und klar war und einige Sachen einfach nicht so erlaubt waren. Das heißt, Platten durftest du nicht hören. Wurdest du auch von deinen Eltern dann gar nicht so unterstützt in dem Vorhaben, dass du Tänzerin werden möchtest?
Von meinen Eltern wurde ich gar nicht unterstützt, nein, dass ich Tänzerin werden möchte. Meine Eltern hatten es selbst miteinander nicht so leicht. Also mein Vater ist Grafiker.
Ja.
Das ist ein recht, also war, meine Eltern sind beide schon verstorben, ein recht freier Geist gewesen, aber streng in dem, dass nur die Dinge, die er für gut geheißen hat, dass er die auch erlaubt hat. Also war so ein Einsiedler.
Ja.
Vater war ein sehr großer Einsiedler, sehr gerne auch, hat so vor sich hingelebt, gekrauselt und sehr kreativer Kopf. Und meine Mutter war jemand, der, ja, sie wollte gerne ein besseres Leben, als sie hatte, ein schöneres Leben. Es sind beides Kinder gewesen aus dem Krieg. Mhm. Das muss ich auch von vornherein sagen, die haben einfach beide eine Ecke weg gehabt. Mhm. Kopf in ihrem Sein. Und das entschuldige ich auch und mag sie beide, mochte sie beide sehr gern, habe sie beide sehr geliebt, aber ihre Probleme waren einfach zu groß. Und meine Mutter war Alkoholikerin und sie hat angefangen zu trinken, da war ich 6. Ich kann mich erinnern, dass ich mit 6 Jahren meine Mutter über die Straße führen musste und die Rolle sozusagen der Erwachsenen schon übernehmen. Und es dreht sich alles um. Du bist Kind, aber darfst kein Kind mehr sein.
Ja.
Du musst eigentlich spielen, aber du darfst gar nicht mehr spielen. Du musst aufpassen, du gehst in die Schule, musst so tun, als sei alles in Ordnung. Man durfte ja auch nichts sagen. Wir Kinder, ich habe eine ältere Schwester, wir hatten ein sehr gutes Gefühl, wenn meine Mutter wieder angefangen hat zu trinken.
Warum?
Und dann haben uns die Erwachsenen gesagt, das stimmt nicht.
Ach.
Und dann fängst du an, deine eigenen Gefühle runterzudrücken.
Ja.
Das stimmt ja alles nicht. Ich konnte eine ganze Zeit lang Hunger und Durst nicht auseinanderhalten. Nur so als Beispiel.
Ja, ja.
Und dann kämpfst du innerlich ums, ich sag jetzt mal, Überleben deiner eigenen Person.
Mhm.
Und da war für mich Musik und Tanz so wichtig. Und ich hätte, glaube ich, auch in meinem Leben alles getan, damit ich diese Nische behalten kann, weil ansonsten wäre ich sozusagen am lebendigen Leib gestorben.
Wahnsinn.
Und das ist heftig, aber das hat dieses Tanzen hat für mich etwas von Lebendigkeit sein dürfen, mit schlimmen Situationen kreativ und sehnsüchtig umgehen dürfen und das Ganze in Bewegung setzen. Und dann kommt ein inneres Glück. Und das ist ja nicht jedem auch geschenkt, aber man kann es finden.
Toll gesagt. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr persönlicher, ein sehr einschneidender Blick auch auf deine Jugend. Ich liebe das ja sehr, weil am Ende, ich mache diesen Podcast ja auch, um anderen vielleicht auch mal ein wenig Mut zu machen oder auch andere Schicksale und Leben zu zeigen. Und was ich bei dir gerade so raushöre und auch so faszinierend finde, ist, dass du scheinbar offensichtlich sehr früh Verantwortung tragen musstest und auch dich sehr früh auch kennenlernen musstest. Also gar nicht so eine unberührte, freie Kindheit hattest, sondern dem ja auch schon ausgesetzt warst mit Dingen, die vielleicht auch im Leben nicht so schön laufen und trotzdem deinen Weg gegangen bist. Das finde ich total toll.
Ja, da danke. Mir wird ja oft gesagt, dass ich so mutig sei und ich glaube, es ist, also meine Vorstellung, ich kann das gar nicht mit diesem Mut nur nachvollziehen, weil ich bin ja dann nach Argentinien.
Ja.
Vielleicht war es mehr eine Flucht, ich weiß es nicht, oder ein Weg nach vorne. Ich habe oft dieses Gefühl, das ist ein bisschen wie wenn man so mitten im Dickicht steckt und im Gebüsch und man schlägt sich den Weg frei und einen Weg zurück gibt es einfach nicht. Also der Weg zurück, das kennt man schon, was das ist. Da ist auch so ein Gefühl von, das war es ja nicht, das kann es nicht sein. Schlag dich nach vorne und stell dich, also lieber etwas problematisch Neues, als nochmal die alten Probleme durchkauen. Und dieses nach vorne laufen hat mir ja dann auch alles gegeben. Ich habe ja dann auch meinen Mann kennengelernt und da ist ja ganz viel passiert.
Ja.
Und ich würde es auch immer wieder so machen. Und dieses Mut machen, ich glaube auch der Mut, insbesondere, dass man Veränderungen oder für mich war es so, dass ich mich auch neuen Dingen einfach stelle. Machst jetzt einfach, was willst du machen? Das fühlt sich so an, ich möchte das unbedingt machen. Und dann mache ich das auch. Da auch mit 60 angefangen, Ballett zu tanzen.
Wahnsinn.
Da würden ja andere Leute sagen, ja, wieso machst du mit 60 noch Ballett? Da fangen viele an zu sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Und das habe ich ja als Kind machen wollen. Und diesen Wunsch, den wollte ich mir einfach gerne erfüllen und laufe da mit einer Freude hin. Und das tut mir einfach gut.
Toll. Das ist richtig, das finde ich richtig stark. Weil oft, also für mich gibt es auch so diesen Satz, geht nicht, gibt's nicht. Es geht immer irgendwie, immer, oder?
Ja, es gibt immer einen Weg. Immer. Es gibt immer einen Weg. Und wenn es die eine Tür nicht ist, ist es die andere. Und der Luis, also mein Mann, der sagt oft, wie oft in meinem Leben bin ich durchs Fenster reingekommen? Also wenn die Türen zu sind, dann gibt es immer noch einen Weg durchs Fenster.
Wahnsinn. Spannend. Jetzt genau, du hast es schon erwähnt. Du hast also diese Kinder, du bist im Tanzen, konntest so ein bisschen dem Alltag entfliehen. Wie war denn der erste Moment? Kannst du dich noch erinnern? Also ich weiß gar nicht, ob man das in einem Moment sagen kann, aber wann du das erste Mal so richtig bewusst mit Tango in Berührung gekommen bist, so dass es dich auch bis heute quasi ja berührt und ein Teil deines Lebens geworden ist?
Also es gibt zwei Momente, dass ich dieses Wort Tango Argentino das erste Mal gelesen habe. Wir hatten ja damals noch kein Internet, nicht rumgoogeln und solche Sachen und Handys. Und das muss man sich ja auch vorstellen. Da war ja noch alles analog. Da ist mir ein kleines Zettelchen, ein Flyer am Absatz hängen geblieben. Und ich war auf dem Weg zu meiner Agentur, Grafik, musste hin und her rennen, hab sehr unter Zeitdruck auch gearbeitet.
Ja.
Und den wollte ich so wegknüddeln, weil der mich beim Laufen, ne, da hat mich so verheddert. Und dann stand da diese, in so einer altmodischen Schrift, stand drauf Tango vom Rio de la Plata. Den gab es übrigens damals in Berlin. Das ist auch interessant. Und da bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden. Und das war so die erste Berührung mit dem Tango Argentino. Aber wo es dann um mich geschehen ist, das war eine Aufführung von der Company, diese sehr legendäre Company Tango Argentino mit den argentinischen Tänzern, die weltweit auf Tournee war.
Ja.
Die war in München und da habe ich mir Tickets für gekauft, habe mich reingesetzt, weiß noch, ich saß in der Reihe 3, das kann ich mich gut erinnern und habe wie hypnotisch auf diese Bühne geguckt und habe gesagt, das ist es. Und wenn man mich jetzt fragt, was das war, dann kann ich sagen, das war einerseits, ich war 23, glaube ich, das einerseits die Musik,
die
ich wahnsinnig spannend finde. Auf der anderen Seite diese Paare, Männer und Frauen, die wie Magnete auf dieser Bühne sich bewegt haben. Und wenn ich sage Magnete, dann war das die Anziehung, die Mann und Frau zueinander hatten. Aber so, wie wenn in dem Moment, wo sie zusammenkommen würden, der Magnet sich umdreht und es sie wieder auseinanderwirft.
Ja.
Es war so eine knisternde Spannung. Ich habe gesagt, sowas kann man in Deutschland nicht lernen. Du musst nach Argentinien, du musst dir das vor Ort angucken.
Wow.
Und das habe ich ja dann auch gemacht.
Genau, da steigen wir kurz mal ein. Du hast, wir müssen nachher noch mal kurz auf, weil der Podcast heißt So tickt Berlin. Das heißt, du hast schon einen schönen Bezug zu Berlin geliefert. Aber da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen. Du bist dann, du hast gerade gesagt, mit 23, Anfang 20 nach Argentinien. Wie war das für dich? Also ich meine, das ist ja auch eine Zeit, du bist eine junge Frau, die geht nach Argentinien. Also ich meine, du hast gesagt, du warst vielleicht auf der Flucht, aber auf der anderen Seite hattest du ja auch ein Ziel. Du wolltest diesen Tanz noch mehr kennenlernen.
Also ich hatte nur ein Ziel im Kopf. Und wenn ich eben gesagt habe, ich war vielleicht auch auf der Flucht, vielleicht hat es mir das leicht gemacht, Dinge einfach auch hinter mir zu lassen. Ne?
Ja.
Aber für mich gibt es kein irgendwo weg, sondern immer nur irgendwo hin.
Mhm.
Ich bin den ganzen Tag, also ich bin unfassbar aktiv immer, weil ich immer Ziele habe. Und die Ziele sind oft auch zu viele oder ein großes Ziel und dafür setze ich auch alles ein. Und als ich damals gesagt habe, ich will nach Buenos Aires, ich will das sehen. Meine Situation war, ich war noch auf der Kunsthochschule. Mhm. Ich habe gearbeitet in einer Agentur. Ich habe in einem Reinzeichnungsbüro gearbeitet. Da ist ja noch nicht Computer. Da musste man das ja alles machen.
Von der Pike auf sei.
Ja. Und ich habe privat Tango getanzt, aber auch nicht nur privat. Da war ich also auch schon unterwegs, dass ich mich ein bisschen so vorbereitet habe, das vielleicht auch unterrichten zu können. Also ich hatte noch ganz kleine Ziele, ne? So, das mal ein bisschen besser können. Und ich hatte auch gar nicht viel Geld. Dann habe ich gearbeitet in einem Café König auf der Königsallee in Düsseldorf und habe gekellnert. Da habe ich dann einfach ganz viel gearbeitet in der Agentur und gekellnert und gemacht und Studium, damit ich dieses Geld für diese Ticket zusammen sammeln kann.
Wow.
Und haben mir ein Billigticket gekauft. Wer viel fliegt, weiß, je länger man in der Luft ist, umso billiger wird das Ticket. Bei Kanada nach Buenos Aires geflogen.
Wow.
Und dann kam ich in Buenos Aires an, das weiß ich noch, und war entsetzlich enttäuscht.
Ach was.
Weil das war überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe.
Wie hast du es vorgestellt?
Und Ich habe mir eine glamouröse Stadt vorgestellt und es war einfach eine Zementwüste, die stecken geblieben ist, ungefähr in den 60er Jahren. Also ich dachte sowas vom Himmelswillen, was soll ich denn jetzt? In diesem Zementloch viele Menschen, viele Autos, viel Armut, Corte de Luz, sagt man, das Licht wurde alle paar Stunden ausgestellt, nichts funktionierte und ich hatte sowas von, ich verstehe auch kein Spanisch. Ich bin ja einfach hin, ich wollte ja nur tanzen.
Mhm.
Ich finde auch kein Tango. Ich dachte, hier tanzt an jeder Ecke jeder. Das ist gar nicht so. Und dann war ich erstmal schwer verzweifelt. Und war ich sehr schnell, also man findet, wenn man etwas sucht, man findet diese Nische und wenn man durch dieses kleine Öhr rutscht, dann ist man plötzlich in der Tango-Welt drin. Die findet, das ist so eine Parallelwelt in Buenos Aires.
Mhm.
Und dann habe ich mich in diesen Tango furchtbar verliebt, war jung, eine der wenigen einzigen Ausländerinnen überhaupt dort, viel und geben auf.
Ja.
Weil in der Zeit ist noch keiner oder sehr wenige sind nach Buenos Aires gegangen. Es war noch vor dieser ganzen Welle, kurz nach der, dass die Diktatur war.
Ja, ja.
Da waren gerade noch die Plakate, das war nach Alfonsin, die Plakate von Menem, Síganme, folgt mir. Eine erste Demokratie, das ganze Land war im Umbruch. Und dann kommt eine Deutsche und sagt, ich will, alle wollten weg. Armut, kommt eine Deutsche und sagt, ich möchte zu euch. Ich fiel natürlich in Argentinien auch auf und ich wurde regelrecht von Hand zu Hand bereicht. Also es war eine sehr tolle Zeit. Dann musste ich nach 6 Wochen zurück. Meine Zeit war dann abgelaufen. Die ging wie im Flug. Und dann weiß ich, saß ich in diesem Flugzeug und habe bitterlich geheult. Ich will nicht in dieses alte Leben zurück. Und dann habe ich nur alles dran gesetzt, dass ich eigentlich wieder fliegen kann und bekam. Und das wissen ganz wenige, das erzähle ich auch sehr selten, weil das ist sehr, ja, glaubt mir sowieso knapper. Ich bekam einen Brief aus Argentinien, dass man mich engagiert hat für eine argentinische Show in Kanada.
Nein.
Und dann habe ich gesagt, ja klar, das mache ich. Natürlich. Und dann haben meine Eltern gesagt, um Himmels Willen, was heißt denn, du gehst nach Kanada und dein Studium und deinen Beruf und ach, die Flausen gehen ihr sowieso mal aus dem Kopf. Und dann habe ich nicht nur zu meinen Eltern, meinen Geschwistern, also zu meiner Schwester und habe gesagt, nehmt mal hier eine Kiste und einen Karton und dies und jenes. Ich mache meine Wohnung leer, dann bin ich zu meinen Agenturen, habe gesagt, ich brauche 6 Monate, das Engagement war für mehrere Monate, ich brauche 6 Monate Urlaub. Und hat er gesagt, das gibt's nicht, Sie fangen ja gerade erst an, wie stellen Sie sich das vor? Dann habe ich gesagt, na ja, dann muss ich halt kündigen. Und dann brauchen Sie hier nicht mehr vorsprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich meine Wohnung gekündigt.
Ja.
Haben der Vertrag.
Wahnsinn.
Und dann saß ich da und habe gedacht, um Himmels Willen, Nicole, was hast du nur gemacht? Und ich glaube, das Schlimmste in dieser Zeit war die Blamage, dass ich mir gedacht habe, wie soll ich, also nicht, ob ich überleben kann, ob ich meine Miete oder ob ich auf der Straße sitze, das wäre mir jetzt auch alles egal gewesen.
Ja.
Aber wie, um Himmels Willen, wie soll ich den Leuten erklären, dass ich mich da echt ins Fettnäpfchen gesetzt habe?
Mhm.
Und dann 2 Tage vor Termin, dass der Flug gehen sollte, kam das Flugticket. Wow, das ist so typisch Argentinien, alles auf den letzten Drücker zu machen. Dann bin ich geflogen, ich habe noch die letzten Nächte auf dem Boden geschlafen, ohne Matratze, auf meinem Wintermantel, hatte nichts mehr und bin losgeflogen. Komm in Kanada, in Toronto und komm in eine professionelle Company und kann das alles nicht. Ich konnte das ja nicht. Ich war ja kein professioneller Tänzer. Ich habe so hochgemuckert. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, das mal eben schnell alles zu lernen.
Was auch.
Es geht. Habe mir bei irgendeinem Training noch so böse in den Fuß getreten mit dem eigenen Absatz und bin da auf diesen hohen Stöckeln rumgeeiert. Und wenn man dann so tut, als ob man das alles kann und mit Mut da reingeht, dann geht das auch. Und ganz untalentiert bin ich ja jetzt auch nicht. Und dann habe ich in Kanada mich entschieden, also ich merke jetzt auch meine Nerven, das merkt man mit der Stimme auch an, ich flatter regelrecht und habe mich dann in Kanada entschieden, ich gehe gar nicht mehr zurück nach Deutschland, habe sie gebeten, dass sie mein Ticket bitte umbuchen nach Buenos Aires und das war der Flug, der letzte, den ich gemacht habe nach dieser Tournee, bin ich nach Buenos Aires geflogen und bin dann auch in Buenos Aires geblieben. Ich bin dann nie wieder zurückgekommen nach Deutschland. Also jetzt zum Arbeiten. Ja, wenn ich Workshops habe, Tourneen, Shows, aber nicht mehr privat, gar nicht mehr. Und als ich getanzt habe, mein erster, wenn jetzt Tango-Leute zuhören, mein erster Partner in Kanada war der Pepito Abechaneda, ein Milonguero, der ging mir ungefähr bis zur Brust. Ich war viel größer als er. Und es war auch die Idee von demjenigen, der diese Show konzipiert hat, dass es eine etwas lustige Nummer geben sollte. Ne? Und da hat er gesagt, ist doch toll, ich habe da eine Tänzerin, die ist richtig groß, ich bin 1,74 und ich habe einen Tänzer, erstens die Blink, Blein und Ding. Und die tue ich zusammen, dann haben wir eine witzige Nummer. Und ansonsten habe ich in der Kompanie auch in den Gruppen mitgetanzt, also in diesen ganzen Choreografien von der Gruppe. Ganz normal, aber mein Solo war eine etwas witzige Nummer. Und da gibt es auch viele Anekdoten dazu. Pepito hat gern geprobt und kam auch irgendeinen Abend mal auf mich zugeschlängelt. Ich hatte nur sowas von, um Himmels Willen, hoffentlich kommen wir hier heil durch. Aber das war eine tolle Zeit, also auch so ein Tritt in den Hintern, so jetzt geh deine Karriere mal an, Tänzerin, mach das mal.
Wahnsinn. Ich höre dir ganz gebannt zu und ich könnte immer noch weiter. Das ist so spannend, weil ich finde, du bist ja nicht nur mutig, sondern du wusstest ja auch teilweise gar nicht so richtig, was dich wie, wann, wo erwartet. Das heißt, eine gewisse Naivität vielleicht auch, die gepaart mit dem Mut und dem Willen auch das machen zu wollen, scheinbar offensichtlich dann auch zum Erfolg geführt hat, weil du einfach auch dran geblieben bist und vor allen Dingen auch wahrscheinlich auch an dich geglaubt hast. Also großartig, total spannend. Du, Nicole, ich würde gerne noch, ich würde ja weit, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal hören und ich würde das auch sehr gerne weiterführen, weil ich glaube, da gibt es noch so viel spannende Geschichten, auch wie dein Leben dort in Argentinien war, wie du das dann nochmal aufgenommen hast, auch in der Gruppe, wie vielleicht auch mal schwierige Situationen waren. Ich meine, das war sicherlich auch nicht immer nur alles leicht, du hast es jetzt schon angedeutet. Ich würde aber noch mal ganz kurz auf dein Buch zu sprechen kommen, weil du hast ja auch etliche Bücher geschrieben zum Thema wahrscheinlich Tanz. Eins, was glaube ich aktuell, unterbrich mich da gerne, auf dem Markt ist, ist jetzt glaube ich aktuell ganz, ganz toll zu sehen. Das ist El Sonido de mi Tierra. Ist das richtig?
Richtig, der Klang meiner Erde heißt es genau, in Sonido mi Tierra. Das habe ich zusammengeschrieben mit Luis Pereira, meinem Mann. Das ist ein Projekt, was wir schon viele, viele Jahre im Herzen tragen. Und da kommen wir jetzt nochmal nach Berlin, weil der Verlag ist der Palm Art Press Verlag in Berlin. Die bringen das raus, also jetzt Juni, hier ist das Buch erscheint. Und da habe ich meine Verbindung nach Berlin. Ich habe auch noch eine weitere Verbindung nach Berlin. Die Gabriele Borgmann wohnt in Berlin und sie hat uns in dieser ganzen Buchkonzeption geholfen. Wir sind Tänzer. Ich schreibe das dritte Buch. Wenn ich jetzt das Argentinien dazu nehme, dann ist es das vierte.
Wow.
Aber wir haben uns natürlich auch sehr professionelle Leute geholt, dass sie uns in Buchkonzeption oder im Regidieren und allen möglichen auch helfen. Und der Verlag, Palm Art Press Verlag, ist in Berlin und da hat unser Buch ein Zuhause gefunden. Das ist auch toll, weil ist ein kleiner Verlag. Sie selber sagen von sich, die Catherine Nicely sagt von sich, ich bringe Bücher raus, die gelesen werden wollen und die geschrieben werden müssen. Und sie lässt uns einfach auch, da hat uns die Freiheit gelassen, dass dieses Buch ganz unsere Sprache behält. Also da gibt es dann nicht, so etwas wie bei großen Verlagen kommt vielleicht, ja, wir müssen uns dann an den Leser richten, wir müssen dies ändern, jenes ändern. Da muss man dann unter Umständen noch sich so ein bisschen verbiegen, damit das auf den Markt passt. Und der Klang meiner Erde durfte einfach so sein, wie der Klang in Argentinien ist.
Wow, eine fiktionale Geschichte.
Es ist ein Buch, nein, es ist keine fiktionale Geschichte, sondern ein erzählendes Sachbuch. Es erzählt von der Herkunft des Tango. Über den Tango werden sehr viele Märchen erzählt.
Ja.
Und Argentinien gibt es schon viel länger, noch bevor Argentinien hieß. Seit 10.000 Jahren gibt es dort die Indigenen, seit mehreren hundert Jahren die schwarzen Sklaven. Und die werden immer ausgeklammert. Und Geschichten erzählt ja meist der Gewinner. Und die Europäer, die Weißen, haben also dann schön erzählt, wie sie finden, wie die Geschichte vom Tango sein soll. Aber da gibt es ein Volk, was gerne vergessen wird. Und genau dieses Volk sind diejenigen, die diesen Tango ersonnen haben. Also die Kreolen, die Gauchos, deren Herkunft indigen und schwarzer Natur ist. Und wenn man das weiß, wenn man das liest, die Geschichte, dann versteht man den Tango auf eine ganz andere Weise. Weil das ist ein viel freierer Tanz und ein rhythmischer Tanz und ein spannender Tanz. Und er braucht keine Emanzipation, weil er in sich schon so emanzipiert ist. Das sind ganz andere Charaktere. Wenn man darüber mal liest, über wie tickt der Tango wirklich, dann tun sich da nicht nur Fenster, sondern wirklich Poren auf. Das ist kein Tanz, der in irgendwelchen Salons oder nur Hinterhöfen passiert ist, sondern der kommt aus einer Weite der Natur, aus einer Weite der Gedanken, ist unfassbar poetisch, rhythmisch, polyrhythmisch, synkopisch, bewegt sich zum Boden hin, ist hügelig, wellig. Und dann gehen einfach Horizonte auf. Und dieses Buch, was wir geschrieben haben, richtet sich nicht nur an Tänzer, sondern an Menschen, die gerne von Südamerika lesen, die über Musik gerne was lesen, die gerne was über Mann und Frau lesen, über Beziehungen, über Natur, über Diskrimination, Freiheit, Rebellion, Fühlen, Sinnlichkeit im Sinne der Sinne. Also ich liebe dieses Buch
voll
sehr. Und kann ich euch nur ans Herz legen.
Ich frage mich wahnsinnig, wir haben jetzt hier noch eine Minute, dann ist die Zeit schon leider um. Ich danke dir, wir sind gar nicht so auf Berlin eingegangen, aber das brauchst du auch gar nicht. Du hast so schön gesprochen. Es war eine große Freude, dich hier mal kurz kennengelernt zu haben. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und wünsche dir ganz viel tolle, schöne Momente. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann googelt heute mal nach Nicole Nau. Wirklich ein faszinierender, toller Mensch, eine großartige Künstlerin. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für die schöne Zeit.
Und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nicolai Tegeler.